Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Was hat ein Historiker zur Klimaforschung beizutragen? Einiges, wie wir gleich hören werden. Andreas Frings ist Historiker an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er interessiert sich, das werdet ihr gleich hören, für Wissenschaftsgeschichte, für Wirtschafts- und Energiegeschichte und für Fragen der Wissensvermittlung.
Wir haben heute 12 Milliarden Bräuler weltweit, wir haben nur 0,5 Milliarden Spatzen. Die Biomasse aller Bräuler übersteigt wahrscheinlich die Biomasse aller anderen Vögel. Das, was ich mir also vorgenommen habe, ist Ihnen so etwas wie eine historische Erklärung zu skizzieren, wie wir in dieses Schlamassel reingeraten konnten. Ich habe heute Abend keine Helden, ich habe keinen Spannungsbogen, keinen gordischen Knoten, den man zerschlagen kann. Es gibt keinen Schurken.
Aber es gibt, das kann ich hier schon verraten, viele Handelnde, uns alle. Frings wird im Folgenden den Begriff Anthropozän beleuchten, diesen Begriff, der enorme Konjunktur hatte in den vergangenen Jahren. Ein Begriff, der das Ausmaß unseres Eingriffes in Geologie, Atmosphäre, Biomasse des Planeten beschreiben will. Der Historiker fokussiert auf das, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das, was wir in Deutschland Wirtschaftswunder nennen. Andreas Frings hat seinen Vortrag am 6. Januar 2025 gehalten in der Reihe Voices for Climate an seiner Uni. Und er beginnt ihn mit ebenso katastrophalen wie bekannten Aussichten und Überlegungen, aber er bleibt nicht dabei stehen.
Wir rasen einer Erderwärmung entgegen von 1,5 Grad, vielleicht 2 Grad mehr, aber wie viel genau? Wir verlieren Arten täglich, jährlich, wie viele, weiß niemand. Warum, wieso hält das niemand auf? Ich würde ja gerne etwas tun, aber was denn? Soll ich irgendwie mich einer Friday for Future Gruppe anschließen vor Ort? Soll ich mich auf die Straße kleben? Soll ich wählen gehen, weniger fliegen, vegetarisch essen oder irgendwas anderes? How did we end up here? Das ist das Thema, sozusagen die Frage des heutigen Abends. Wie konnten wir in eine Situation geraten, in der wir uns so viele, so diffuse Fragen gleichzeitig stellen müssen und nicht wissen, wie wir da reingeraten sind und wie wir da vielleicht auch wieder rauskommen? Ich bin Andreas Frings. Ich bin definitiv nicht der, der die Frage so beantworten kann, dass Sie heute Abend rausgehen und wissen, okay, wir haben es. Ich bin Historiker und ich werde mich auf ganz bestimmte Dinge heute konzentrieren und hoffe, dass Sie so rausgehen, dass Sie sich nochmal anders handlungsfähig fühlen. Um das Durcheinander ganz kurz anzureißen, ich will es in drei Folien deutlich machen, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Das hier ist zunächst mal die Keeling Curve, also die Keeling Kurve der CO2-Konzentration in der Atmosphäre gemessen auf dem Mauna Loa Observatorium. Und diese Kurve, die eben jahreszeitabhängig diesen Zitterkurs hat, geht konstant nach oben. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Das haben Sie wahrscheinlich in dieser oder einer anderen Form auch schon gesehen, dieses Hockeyschläger-Diagramm, das hier in der Pages-2K-Darstellung irgendwie 2000 Jahre umfasst, die meisten Berechnungen davon eben Berechnungen aufgrund von Daten und dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch gemessene Daten. Das ist rechts die schwarze Kurve und die zeigt steil nach oben. Ich komme später nochmal auf dieses Problem zu sprechen. Das haben Sie so oder ähnlich auch schon gesehen. Und was Sie vielleicht nicht kennen, ich wollte es einfach nochmal auf weitere Parameter runterbrechen, die Sie definitiv nicht mit Geschichte verbinden. Wir haben hier, wenn wir weiter zurückschauen, die letzte Eiszeit, das Pleistozän, dann das Holozän, das sind die letzten 11.700 Jahre, die auch die Neolithische Revolution umfassen. Der Mensch wird sesshaft, betreibt Ackerbau und Landwirtschaft. Und genau in diesem Zeitraum passiert bei relevanten Parametern etwas ganz Erstaunliches. Die Kurven schießen nach oben. Das sehen Sie oben bei der globalen Oberflächendurchschnittstemperatur. Sie sehen das bei Kohlendioxid, bei Methan und auch bei Lachgas. Komischerweise fangen die alle zum gleichen Zeitpunkt an zu springen. Und das ist so ein bisschen das Thema heute. Das möchte ich gerne mit Ihnen verfolgen. Wie können wir jetzt, also ich und Kolleginnen und Kollegen als Historikerinnen und Historiker, diesen Befund irgendwie historisch einordnen? Und ich nehme schon mal vorweg, der Zeitraum, in dem dieser Sprung stattfindet, sind die 1950er Jahre. Und wie hilft uns eine solche Kontextualisierung, unsere eigenen Herausforderungen besser zu verstehen und darüber vielleicht auch handlungsfähiger zu werden? Das, was ich mir also vorgenommen habe, ist Ihnen so etwas wie eine historische Erklärung zu skizzieren, wie wir in dieses Schlamassel reingeraten konnten, ein bisschen besser zu verstehen, worin das Schlamassel besteht, um daraus auch abzuleiten, was möglicherweise getan werden kann oder mit welchen Einschränkungen man dann aber eben auch rechnen müsste. Damit nehme ich einen Auftrag an, den ein Geologe, eigentlich ein Paläobiologe, formuliert hat, Jan Salasiewicz, Leiter der Anthropocene Working Group, die für die Internationale Kommission für Stratigraphie eruieren sollte, wann dieses merkwürdige Anthropozän beginnt, so ungefähr, und was es damit auf sich hat. Und damit vielleicht schon mal der erste Punkt. Stratigraphie bedeutet, dass es vor allem zunächst mal darum ging, geologisch, stratigraphisch zu ermitteln, wann möglicherweise das sogenannte Holozän, die letzten 11.700 Jahre, enden und ein neues geologisches Zeitalter beginnt, dass man in Erdschichten nachweisen kann, das vom Menschen geprägt ist. In welcher Form auch immer. Das war Aufgabe dieser Anthropocene Working Group. Und Jan Salasiewicz hat eben in einem Interview 2017, da war der größte Teil der Arbeit schon gemacht, gesagt, I'm very glad the humanities are taking the interest they are doing. Und zu dem Zeitpunkt waren die Geistes- und Sozialwissenschaften schon sehr aktiv in der Debatte dabei. Because if you are to understand the Anthropocene, you have to understand the driver. We geologists, we are rock people, wir sind Steinmenschen, we are not very good with humans. Also das, was eigentlich relevant ist, wie erklären wir denn das, was wir da geologisch sehen? Das können wir Geologen nicht sagen. Das ist nicht unser Job. Und da brauchen wir andere aus den Geisteswissenschaften. Das ist sozusagen der Auftrag, den ich jetzt mitgenommen habe. Und das ist eine Herausforderung. Und zwar deshalb, weil Historikerinnen und Historiker diesen fraglichen Zeitraum, den die Anthropocene Working Group ermittelt hat, die 1950er Jahre, weil wir diesen Zeitraum anders behandeln. Das ist für uns die Nachkriegszeit. Die ist geprägt für die Bundesrepublik sehr stark vom Konzept des Wirtschaftswunders, von einem rasanten wirtschaftlichen Aufschwung, einem wahnsinnigen Wirtschaftswachstum. Man kann sagen, die Phase zwischen 1950 und 1973 war die welthistorisch herausstechende Epoche mit dem größten Wirtschaftswachstum ever. Und das ist die Geschichte, die wir bisher erzählt haben. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Und nun kommt eine andere Geschichte, die sich da irgendwie dagegen stellt, die Geschichte der großen Beschleunigung, wie man das auch nennt, des Anthropozäns, die ist irgendwie finster und für die haben wir im Grunde noch kein Konzept, weil wir jetzt erst sehr spät feststellen, dass sich da was verändert hat. Und ich möchte in dem Vortrag so vorgehen, wie ich es aus der Geschichtsdidaktik kenne, das macht es vielleicht einfacher, nämlich in drei Schritten. Ich möchte zunächst in die Sachanalyse gehen, was ist eigentlich passiert in den 1950er Jahren, dass wir diesen diffusen Befund mal kurz aufnehmen. Dann möchte ich in das sogenannte Sachurteil gehen, was wissenschaftstheoretisch gesehen eigentlich eine Analyse ist, nämlich die Frage ansprechen, warum in den 1950er Jahren sich etwas deutlich verändert hat. Und dann würde ich in einem dritten Schritt die Frage verfolgen, was das eventuell für unser eigenes Handeln bedeuten könnte. Gut, ich habe ein paar Kernthesen mitgebracht. Die erste Kernthese ist, es gibt keinen Schurken, der das irgendwie alles verursacht hat. Das wäre zu einfach. Historikerinnen und Historiker sind grundsätzlich misstrauisch gegenüber verschwörungstheoretischen Ansätzen, wo irgendjemand das wollte. Es ist kein James-Bond-Film, in dem ein Mr. Evil das verursacht hat. Es gibt aber eben auch keinen Helden, der uns da rausholen kann. Das ist die Gegenseite. Und es entlastet uns, wenn wir es schaffen, auf so ein Pathos zu verzichten. Das klingt jetzt alles einfach. Aber Geschichten, die wir erzählen, sind einfacher zu verstehen, wenn wir Schurken und Helden haben. Dann sind die leicht erzählbar, leicht nachvollziehbar. Diese Geschichte ist es aus bestimmten Gründen nicht. Und darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Das heißt, ich habe heute Abend keine Helden, ich habe keinen Spannungsbogen, keinen gordischen Knoten, den man zerschlagen kann und dann ist die Welt gerettet. Ich fange an mit der Sachanalyse und ich werde immer so eine kurze These formulieren und die dann ausführen, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Erste These, und die ist überhaupt nicht revolutionär, das Anthropozän ist, wenn man seinen Beginn in den 50er Jahren ansetzt, eine Zeit der enormen Beschleunigungen. Man nennt das in der Geologie auch Great Acceleration, also im Anthropozän-Kontext. Great Acceleration, eine Beschleunigung oder Beschleunigungen, die in Messdaten nachweisbar sind. Und ich habe einfach eine ganze Menge davon mitgebracht, damit Sie es mal im Gesamt gesehen haben. Das ist vielleicht nochmal eine andere Darstellung der Grafik, die wir eben haben. Wir haben das Pleistozän, das halt starke klimatische Schwankungen hat, wenn man es so darstellt. Dann beginnt vor 11.700 Jahren das Holozän Und das ist erstaunlich stabil. Und das ist mir wichtig, dass man das einmal gesehen hat, weil sie in sozialen Netzwerken auf Menschen stoßen, die ihnen sagen, das Wetter hat sich immer schon geändert. Das hat sich auch im Holozän immer geändert, aber die Schwankungsbreite ist enorm gering im Vergleich zu allem, was man vorher hat. Und das ist wichtig, weil die neolithische Revolution und die Ausbreitung des Menschen auf der Erde davon abhängt. Und diesen stabilen Korridor haben wir seit den 50er Jahren verlassen. Das ist eigentlich das Kernproblem, mit dem wir es heute zu tun haben. Aber es ist nicht das ganze Problem. Die Geologen hatten die Aufgabe, in dieser Anthropocene Working Group zu sagen, wann fängt das Anthropozän an, wie können wir nachweisen, dass der Mensch in den Erdschichten ablesbar ist. Und das, was sie gefunden haben, ist eigentlich eine ganze Menge. Sie wollten sich auf einen Marker konzentrieren und sie haben es am Ende festgemacht als Vorschlag an radioaktiven Zerfallsprozessen, die sie in Sedimenten nachweisen können, die direkt zurückgehen auf Atomwaffenversuche nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das haben sie dann so vorgeschlagen, dass sie gesagt haben, das kann man in Sedimentschichten im Lake Crawford nachweisen, haben das vorgelegt. Die Internationale Kommission für Stratigraphie hat es nicht angenommen als Vorschlag. Und das ist sozusagen erstmal der Spike, den man gefunden hat und benannt hat. Und damit landet man auch in der ersten Hälfte der 1950er Jahre. Wenn man sich diese Zeit anschaut, findet man aber auch eine ganze Menge anderer Veränderungen. Und die Grafiken, die Sie jetzt sehen, die stammen von der Bundeszentrale für politische Bildung, gehen aber direkt zurück auf ein International Geosphere-Biosphere Program, das ganz viele dieser Grafiken zusammengestellt hat. Hier sieht man zum Beispiel, und das ist wenig überraschend, die Zunahme der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre. Und jetzt wird ein Mathematiker sagen, na ja, das ist doch eine exponentielle Kurve und die ist ja auch schon um 1800 exponentiell oder um 1900. Wir sind aber jetzt im Winter, wir waren gerade eine Woche in Oberjoch. Es macht einen Unterschied, ob Sie sich bis 1900 auf einer blauen Piste befinden, dann auf einer blau bis roten oder ab 1950 auf einer schwarzen Piste. Also es ist einfach eine andere Art von Beschleunigung und dramatischem Anwachsen. Und das kann man in anderen Bereichen auch nachweisen, dass hier zum Beispiel ist die Nutzung von Primärenergie. Wir gewinnen Energie aus Primärenergieträgern wie Kohle, das ist ja auch schon sehr lange, Öl und dann auch später Gas. Und wir gewinnen diese Energie in wachsendem Maß und der Sprung fällt auch hier etwa in die 1950er Jahre. Oder wir gucken uns Lachgas in der Atmosphäre an. Lachgas ist vor allem ein Resultat von Landwirtschaft, also vor allem von Düngung, stickstoffbasierter Düngung. Auch da haben wir 1950 ein deutlich stärkeres Ansteigen. Wir sehen das bei Methan in der Atmosphäre. Das geht stark zurück auf Viehhaltung und vor allem auch auf den globalen Reisanbau, der eben Methan in großen Mengen in die Atmosphäre entlässt. Auch da ab 1950 nochmal ein stärkerer Sprung. Das International Geosphere Biosphere Program hat sich auf ein paar Parameter beschränkt. Ich habe noch ein paar mehr mitgebracht, um deutlich zu machen, wie groß, diffus und also wirklich ärgerlich dieses Problem ist. Earl Ellis zum Beispiel hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Stickstoffkreisläufe insgesamt sich verändert haben. Also unsere Atmosphäre enthält 78% Stickstoff, aber das ist N2, das ist kaum zu knacken, das ist halt einfach da. Wir haben dazu beigetragen, dass Stickstoff erschlossen wird, sozusagen durch Organismen nutzbar wird in Form von Düngung. Und dadurch haben wir den Stickstoffkreislauf massiv verändert, vor allem durch das Haber-Bosch-Verfahren. Und an der Stelle eine Klammer, wenn irgendjemand unter Ihnen Chemielehrer, Chemielehrerin werden will, bitte sprechen Sie in der Schule auch mal darüber. Ich habe das in der Schule nicht verstanden, wofür das Haber-Bosch-Verfahren verantwortlich ist. Ich habe verstanden, dass da irgendwas mit Stickstoff passiert und fertig.
Hier gehe ich noch mal kurz rein, um einzuflechten, was das für ein Verfahren ist. Nämlich das, das einerseits auf die Forschung des Chemikers Fritz Haber zurückgeht und andererseits auf die des Chemikers und Technikers Karl Bosch. Haber hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausgefunden, dass sich die Elemente Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak synthetisieren lassen. Karl Bosch hat wenig später die großindustriellen Anlagen entwickelt, die es braucht, um diese Synthese anzuschieben im großen Maßstab per Hochdruckverfahren. Damit lässt sich Ammoniak herstellen, wichtiger Baustein von Pflanzendünger. Das erste Ammoniakwerk war ab 1911 in Betrieb. Beide Männer sind später mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden. Fritz Haber 1918, Karl Bosch 1931. Und damit zurück in den Vortrag des Historikers Andreas Frings.
Sie sehen an der grauen gestrichelten Linie, dass das Haber-Bosch-Verfahren hauptverantwortlich ist für den großen Durchbruch in der Veränderung der Stickstoffkreisläufe, aber auch die Verbrennung fossiler Brennstoffe oder biologische Stickstofffixierung. Das heißt, auch da haben wir massiv eingegriffen. Oder wir extrahieren Ressourcen in unfassbaren Mengen. Das können Erze sein, das sind Mineralien. Auch da sehen Sie, dass bis 1950 so viel Veränderung nicht ist und dann steigt es massiv an. Es gibt weitere Parameter. Jan Salaschiewicz hat noch weitere zusammengestellt. Die Weltbevölkerung wächst nach 1950 deutlich stärker an. Die Plastikproduktion, und dann denkt man ja irgendwie klar, Plastik, wo soll das denn im 19. Jahrhundert herkommen? Aber die großen polymerchemischen Erfindungen gehen eigentlich vor 1950 zurück. Ne? Die sind in der Zwischenkriegszeit oder schon im 19. Jahrhundert passiert. Also ganz viele wichtige Durchbrüche in der Forschung gab es vorher. Aber es brauchte vielleicht den Zweiten Weltkrieg mit der Notwendigkeit von Substituten, Kunstleder und andere und eine Rüstungs- und Kriegsproduktion in den USA, aber auch im nationalsozialistischen Deutschland, um diese Produktion von Kunststoffen zu skalieren. Und dann geht das aber eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Decke. Ähnlich sieht das aus bei Müll und bei Fleisch. Und da kann jetzt, wer bis hier aufmerksam mitgegangen ist, kann auch jeder sagen, na klar, wenn die Weltbevölkerung steigt, dann wird auch der Müll steigen und dann wird auch der Fleischkonsum steigen. Diese Dinge hängen ja auch irgendwie miteinander zusammen, haben aber Konsequenzen. Und dann ist mir ein Punkt wichtig, wir können das sogar biologisch nachweisen. Also das, was Jan Salaschiewicz oder Bill Steffen oder Paul Crutzen und andere gesagt haben, heißt eigentlich, der Mensch ist ein geologischer Faktor. Matthias Glaubrecht, Evolutionsbiologe, Leiter des Hamburger, ich glaube, Museums für Naturkunde oder so ähnlich heißt es, bis 2021 sagt, wir sind auch ein biologischer Faktor geworden. Anders als im Anthropozän-Konzept bisher überwiegend betont, ist der Mensch nicht nur zu einem global wirksamen geologischen Faktor geworden. Seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts kam es auch zum dramatischen Rückgang der meisten Populationen von Tieren und Pflanzen. Denn der Mensch ist eben zugleich auch ein biologischer Faktor geworden. In dieser Hinsicht dominiert er nicht nur die Geosphäre, er demoliert insbesondere auch die Biosphäre. Und das lässt sich nicht so schön in eine Grafik übersetzen. Also wie sollte so eine Grafik aussehen, wo Sie abbilden, dass manche Tiere nur noch 20% Population aufweisen, andere 60% der Habitate verloren haben? Wie führt man das in der Grafik zusammen? Aber auch da kommen wir irgendwie bei den 1950er Jahren raus, wo die Probleme deutlich zunehmen. So, das ist erstmal ein deprimierender Befund. Noch deprimierender, wir messen dabei Phänomene, die drastische Rückwirkungen auf unser Leben und Zusammenleben entfalten. Ich will das an ganz wenigen Dingen zeigen, und zwar quasi positiv und negativ. Stickstoffbasierte Düngung und die Ausweitung von Düngung seit 1950 hat überhaupt erst wahrscheinlich das Leben von 8 Milliarden Menschen gleichzeitig ermöglicht. Sonst wäre es kaum möglich, die irgendwie alle gleichzeitig zu ernähren. Das ist die eine Seite, die man sehen muss. Die andere Seite ist, dass das Konsequenzen hat. Also zum Beispiel durch Stickstoffeintrag über die Flüsse in küstennahe Bereiche der Meere, was zu Algenblüten führt. Algen sterben, zersetzen sich, das entzieht dem Wasser Sauerstoff und es entstehen Todeszonen. Das haben wir jetzt schon in der Ostsee, das sehen wir vielleicht auch andernorts. Das ist ein Beispiel. Ein anderes ist die Aufnahme von bestimmten atmosphärischen Gasen durch die Ozeane und damit eine Versauerung der Ozeane, die für kalkbildende Organismen verheerend ist, zum Beispiel für Muscheln, Schnecken, für Korallen, Kalkalgen und damit im Grunde für das gesamte Leben im Meer, weil das Leben unter anderem auf Korallen angewiesen ist. Das heißt, also wir gefährden damit ja auch uns selbst, einen Teil unserer Nahrungsgrundlage, einen Teil der Biodiversität, die unser modernes Leben mit 8 Milliarden Menschen auf der Erde möglich macht. Und ich habe eine letzte Folie mitgebracht, um zu zeigen, wie wir biologisch eingreifen. Es gab in den 1950er Jahren in den USA ein Chicken of Tomorrow-Programm mit der Anforderung, Hühnchen zu entwickeln, mit denen man die Ernährung einer größeren Bevölkerung sicherstellen kann. Und was Sie links sehen, ist die distale Entfernung des Unterschenkelknochens. Distale Entfernung heißt Unterschenkelknochen zur Körpermitte. Und Sie sehen, dass das über einen langen, langen Zeitraum relativ konstant ist. Und dann auf einmal werden deutlich größere Bräuler produziert, die ganz anders aussehen. Wir haben heute 12 Milliarden Bräuler weltweit, wir haben nur 0,5 Milliarden Spatzen. Die Biomasse aller Bräuler übersteigt wahrscheinlich die Biomasse aller anderen Vögel. Und das hat Konsequenzen. Wir können Hühnchen essen, wir haben sozusagen Proteine, mit denen wir uns ernähren können, aber wir greifen damit natürlich auch in den Genpool ein und das erhöht zum Beispiel die Gefahr von Zoonosen und Ähnlichem. Das hat dann eben auch eine Gegenseite. Letzte These in dem Bereich, diese Beschleunigung, diese Great Acceleration, die ist sowohl hinsichtlich ihrer Ursachen als auch hinsichtlich ihrer Wirkungen nicht gleich verteilt. Das ist nichts, was irgendwie alle Menschen gleichermaßen betrifft. Das möchte ich nur ganz kurz deutlich machen. Ich glaube, das Argument versteht sich dann weitgehend von selbst. Es ist zunächst Will Steffen selbst aufgefallen. Will Steffen hatte mit Paul Krutzen zusammengearbeitet, dem Mainzer Atmosphärenchemiker, auf den das Konzept Anthropozän zurückgeht. Will Steffen war selbst Chemiker und hatte dann mit anderen versucht, dieses Konzept weiterzuentwickeln im Kontext dieses International Geosphere-Biosphere Program. Und denen fiel auf, dass sie die Menschheit als Aggregat behandelt hatten und dass das vielleicht nicht richtig produktiv ist. Und eine Beobachtung, die sie gemacht haben, hat er so formuliert: The original Great Acceleration Graphs treated humanity as an aggregate whole and did not attempt to deconstruct the socioeconomic graphs into countries or groups of countries. This approach and the common treatment of humanity as a whole in discourses about the Anthropocene has prompted some sharp criticism from social scientists and humanities scholars that such treatment masks important equity issues. Also was denen aufgefallen war, war, dass sie Gerechtigkeitsfragen verschleiern, wenn sie die Menschheit als Ganze behandeln und sagen, die Menschheit als Ganze ist verantwortlich und das trifft die Menschheit auch als Ganze und dass da sozusagen Gerechtigkeitsfragen verloren gehen. Was sie versucht haben als Vorschlag, war eine Unterteilung von Staaten in Staatengruppen, dass man zum Beispiel OECD-Staaten unterscheidet von BRICS-Staaten, Brasilien, Indien, China, Russland und so weiter und dann auch noch andere Staaten. Und in der Tat sieht man dann Unterschiede, die entwickeln sich nicht alle gleich. Der Düngemitteleinsatz in den OECD-Staaten lässt ab einem bestimmten Zeitpunkt nach, also stagniert zuerst und geht dann zurück. In den BRICS-Staaten geht er weiter rauf. Aber das ist noch nicht so richtig überzeugend. Ich glaube, das werde ich Ihnen nicht im Einzelnen erklären müssen. Das kennen Sie wahrscheinlich. Die Verursachung ist auch auf Menschen sogar in einer Stadt sehr unterschiedlich verteilt. Das hat viel zu tun mit Lebensweise, mit sozioökonomischem Status und vielem mehr. Aber auch die Auswirkungen können unterschiedlich sein. Auch das will ich nur an einem Beispiel deutlich machen, das ich sehr eindrücklich finde. Die erste wirklich sehr gut dokumentierte Hitzewelle der Zeitgeschichte ist eine einwöchige Hitzewelle in Chicago im Juli 1995. Eine Woche über 41 Grad Celsius Tagestemperatur. Sie wissen, dass der Mensch das durch Schweiß runterkühlen kann, wenn die Luftfeuchtigkeit das zulässt. Die Luftfeuchtigkeit war zu hoch. Das heißt, die Menschen konnten das auch nicht mehr abschwitzen und nachts auch nicht zur Ruhe kommen. Aber es sind nicht alle Menschen in Chicago gleichermaßen in Anführungszeichen gestorben, sondern das konnte man nachher soziologisch zeigen. Gestorben sind vor allem ältere Menschen. Das hat auch was mit Herzschwäche zu tun. Vor allem Menschen, die einkommensschwächer waren, vor allem Menschen in afroamerikanischen Stadtvierteln und vor allem Menschen in Stadtvierteln mit einer höheren Gewaltkriminalität, weil die Angst hatten, ihre Türen aufzumachen und dann in viel zu heißen Wohnungen blieben. Das sind also Dinge, die dann zusammenkommen, also nicht nur die Ursachen sind nicht gleich verteilt, sondern auch die Auswirkungen. Und jetzt würde ich zu dem Teil kommen, den ich versprochen habe, dass ich ein bisschen anreiße, wie eine historische Erklärung aussehen kann. Könnte, ne, das ist wirklich nur ein Anriss. Und der erste Punkt ist mir wichtig. Genau genommen ist es nämlich nicht der Mensch als Gattung, so wie man das im Konzept Anthropozän findet, Anthropo, also der vom Anthropos geprägte Zeitraum, nicht der Mensch als Spezies, als biologische Art, der für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich ist. Und jetzt habe ich Sebastian Seifert, ich hatte dir die Folie vorher versprochen, drin. Du hast kurz vor Weihnachten diese Folie, diesen Skeet auf Blue Sky abgesetzt. Es gibt im Grunde drei Wege zur Netto-Null-Emission. Demokratisch partizipativ, das wäre der Weg, den wir uns wünschen. Autoritär regulativ, ist nicht so schön. Oder durch Katastrophe und Kollaps, schon gar nicht schön. Die Menschheit hat sich entschieden. Und ich glaube, die meisten Menschen, die deinen Skit gelesen haben, haben darüber nachgedacht, ist der Sebastian resigniert oder ist er wütend? Also was treibt ihn zu diesem Skit? Was ich lese als Historiker ist, wer ist denn die Menschheit bei Sebastian? Wer hat sich denn da entschieden? Eine Entscheidung treffen Menschen. Wer sind die denn, die Menschheit? Und das ist das, was Historikerinnen und Historiker an diesem Anthropozän-Konzept seit langem umtreibt, weil wir den Menschen als Gattung nicht kennen. Wir kennen nur handelnde Akteure. Dipesh Chakrabarty ist einer der führenden, global führenden postkolonialen Historiker, hat das in einer wirklich viel gelesenen Auseinandersetzung The Climate of History for Thesis, ins Deutsche auch übersetzt, aufgegriffen und sich intensiv gefragt, was passiert da eigentlich gerade, wenn die Naturwissenschaftler auf uns zukommen und sagen, dass der Anthropos hier Mist gebaut hat. Was heißt das denn für uns? Und er hat in These 3 formuliert, die geologische Hypothese vom Anthropozän verlangt nach einer Verständigung zwischen den Weltgeschichten des Kapitals, das sind die Geschichten, die wir erzählen als HistorikerInnen vom 19. und 20. Jahrhundert, und der Naturgeschichte der menschlichen Spezies. Das ist das, was wir nicht machen, da sind wir nicht für zuständig, das ist nicht unser Job. Und er hat formuliert, und das ist eine typische Historikerposition, es ist eindeutig, dass niemand behaupten kann, irgendetwas der menschlichen Spezies Inhärentes habe uns letztlich ins Anthropozän getrieben. Wenn es die industrielle Lebensweise war, die uns in die Krise geführt hat, stellt sich die Frage, warum man in Speziesbegriffen denken sollte. Die Geologen liefern uns das sozusagen. Wieso sollen wir das machen, wenn die Speziesgeschichte doch auf eine viel längere Geschichte verweist, auf die letzten 12.000 Jahre, neolithische Revolution fortfolgende, oder auf die letzten 100.000 Jahre. Aber das Problem, das wir haben, ist doch sehr jung. Wie können wir als Historiker diese Herausforderung aufgreifen? Und das ist eben gar nicht so trivial. Franz Maulshagen, ein von mir auch extrem geschätzter Kollege in Bielefeld, einer der wenigen in Deutschland unter den Historikerinnen und Historikern, die diese Anthropozän-Herausforderung immer wieder sehr konsequent aufgegriffen haben, hat diesen Punkt nochmal stark gemacht. Historiker erforschen die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts seit vielen Jahrzehnten. Das machen wir ohnehin. Und mit dem Verständnis von soziokulturellem Wandel, das sie dabei entwickelt haben, verfügen sie über eine Basis, die den Paläoklimatologen und anderen Erdwissenschaftlern fehlt. Klar, denn das ist ja nicht deren Job. Deren tiefen historische Narrative gehen vom Menschen als Spezies aus. Und Klammer auf, das ist für deren Arbeit auch völlig in Ordnung. Und können damit den Wandel, um den es geht, kaum erklären. Und da kommen wir ins Spiel. Historiker werden ihnen entgegenhalten, dass die Dynamiken, die hinter der Genese des Anthropozän stehen, spezifisch gesellschaftlicher Natur sind. Es wäre daher auch präziser, von einem soziogenen statt von einem anthropogenen Klimawandel zu sprechen, weil wir dann stärker darauf fokussieren, wo wir die Erklärung eigentlich suchen müssen. Nächste These. Eine historische Erklärung für den Weg in dieses Schlamassel hinein muss von einem nicht intendierten Schlamassel ausgehen. Das ist einfach eine methodologische Entscheidung, die Historikerinnen und Historiker gewissermaßen treffen. Was heißt das? Ich habe Ihnen einen Geschichtstheoretiker mitgebracht, ich hätte auch 100 andere Zitate mitbringen können, in dem Fall Jörn Rüsen, der sagt, geschichtliche Verläufe sind gerade dort spezifisch geschichtlich und das heißt einer spezifisch-historischen Erklärung bedürftig, wo sie nicht als Resultat der Absicht verständlich gemacht werden können, die genau das wollte, was geschehen ist. Also nur ein Beispiel, jetzt ein Trivialbeispiel, Sie nehmen einen Stau, Sie können einen Stau nicht erklären, indem Sie sagen, alle Menschen, die im Stau stehen, wollten den. So, und deswegen sind die alle zum gleichen Zeitpunkt auf die Autobahn nach Frankfurt. Sondern eigentlich erklären sie, die Menschen wollten, die einen wollten zur Arbeit, die anderen wollten einkaufen gehen und zufällig waren die alle zur gleichen Zeit auf der gleichen Autobahn, haben damit einen Stau produziert, den kein einziger wollte. Das kann man übertragen auf den Ersten Weltkrieg und sich fragen, greift das da auch? Ist das ein Krieg, den keine der beteiligten Mächte in dieser Form wollte? Möglicherweise. Und dann fangen sie an nachzudenken, was wollten die Beteiligten und wie konnte im Aggregat etwas entstehen? Das nennen Ökonomen das Phänomen der nicht intendierten Folgen intentionalen Handelns. Das ist auch in der Ökonomie ein vertrautes Konzept. Und einiges, was ich heute erzähle, ist auch sozialwissenschaftlich oder ökonomisch imprägniert. Ich will Ihnen ein Erklärungsmodell anbieten, mit dem man ein bisschen systematisieren kann, wie Historikerinnen und Historiker drangehen. Aber ich werde damit keine vollständige Erklärung am Ende liefern können, weil da werde ich was zu sagen. HistorikerInnen haben es in der Regel mit einem Explanandum zu tun, das sie erklären wollen. Also der Ausbruch eines Krieges oder eine Hungerkatastrophe oder vielleicht eben das Anthropozän mit den ganz vielen Dingen, die ich angerissen habe. Und dann überlegen Sie sich, wer sind denn die entscheidenden Akteure, die dazu beigetragen haben, dass das am Ende rauskam? Dann ist der nächste Schritt, in welcher sozialen Situation befanden sich die Akteure? Wie haben sie die Situation wahrgenommen? Wie haben sie ihre Entscheidung getroffen? Und dann müssen Sie in dem letzten Schritt auch noch versuchen zu rekonstruieren, wie diese einzelnen, vielen, vielen einzelnen Handlungen und Entscheidungen zu einem kollektiven Explanandum geführt haben. Das ist ein Modell, das ist von James Coleman entwickelt worden, einem Soziologen, ist in Deutschland vor allem, aber nicht nur, von Hartmut Esser, auch einem Soziologen, betrieben worden. Es hilft in meiner Perspektive ganz gut, um ein paar Herausforderungen besser zu systematisieren. Zum Beispiel können wir uns fragen, wenn wir uns so Akteure anschauen, dann ist die Frage, wer will was Böses, wer will was Gutes, in der Regel die falsche. Sondern Sie haben es mit Akteuren zu tun, die in ihrer Situation subjektiv richtige, gute Entscheidungen treffen. Mehr nicht. Und das folgt zum einen dem Thomas-Theorem, das in der Soziologie gut vertraut ist. If men define situations as real, they are real in their consequences. Das heißt, Situationen wirken nicht objektiv auf menschliches Handeln, sondern Menschen müssen sich die Situation deutend aneignen und überlegen, in welcher Situation befinde ich mich und wie kann ich in dieser Situation eine gute Entscheidung treffen. Und das tun sie in der Regel subjektiv rational, wäre die Unterstellung. Alfred Schütz hat das vor sehr langer Zeit so formuliert, die Wahl ist rational, wenn der Handelnde aus allen Mitteln innerhalb seiner Reichweite das für die Realisierung des beabsichtigten Zweckes angemessenste Mittel wählt. Das ist nicht der Homo economicus oder irgendwas nutzt, also mega maximierendes, sondern es ist zunächst mal nur ein Konzept subjektiver Rationalität, das nach dem Münsteraner Philosophen Oliver Scholz ohnehin unserem Alltagsverstehen zugrunde liegt. Das also klingt jetzt alles mega technisch, aber das machen wir täglich permanent. Wenn ich mich frage, wieso ist der Kollege Andreas Hüttich heute Abend hier, habe ich sofort so eine Unterstellung. Also ich nehme an, dass er aus irgendeinem guten Grund heute Abend hier ist. Dann haben wir aber das Problem, dass das Explanandum heute Abend total diffus ist. Wir haben ein Explanandum, dazu gehört die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2, mit Methan und. Die Manipulation von Kreisläufen, Stickstoffkreislauf habe ich angesprochen, Phosphorkreislauf konnte man ergänzen und andere. Übersäuerung der Meere, Verringerung der Biodiversität, Anstieg der globalen Oberflächen, Temperaturen und so weiter. Da würde jeder Sozialwissenschaftler sagen, sorry, bin ich raus, weil das ist kein Explanandum, das ist viel zu diffus. Ist es auch. Also so würde man normalerweise nicht rangehen. Das ist viel zu groß für eine einfache Erklärung. Und bei den Akteuren sieht es ähnlich aus. Also wir haben bei den Akteuren Privatmenschen, die als Konsumenten Entscheidungen treffen, die als Familienmenschen Entscheidungen treffen, die in beruflichen Rollen Entscheidungen treffen, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder. Wir haben Unternehmen, wir haben Staaten, wir haben Organisationen, alle treffen in sozialen Situationen Entscheidungen. Und das in den 1950er Jahren. Und auch dieser Zeitraum ist maximal diffus. Ich kann nicht sagen, das ist genau der 1. Januar 1951 bis 31. Dezember 1959 oder so. Und das ist so ein ungefährer Zeitraum. Das heißt, spätestens an der Stelle wird klar, ich kann heute Abend keine vollständige Erklärung liefern, aber ich kann versuchen, ein paar Parameter zu identifizieren, die sich in den 1950er Jahren ändern. HistorikerInnen haben diese Zeit, die große Beschleunigung, auch mit einem anderen Wort beschrieben als 1950 Syndrome und erklärt mit der Veränderung relativer Preise in der spezifischen Nachkriegssituation. Und das ist das, was ich jetzt kurz ausführen möchte. Und das Konzept geht auf Christian Pfister zurück. Das ist ein Schweizer Historiker, Landwirtschaftshistoriker, Umwelthistoriker, Klimahistoriker. Und ich zitiere ihn am besten selbst, weil er die beiden entscheidenden Punkte in zwei Sätzen mal zusammengefasst hat. In the West, the main reason for the substantial decline of the cost of fossil energy in relation to the cost of labor is the effect of two components at the root of the 1950s syndrome, namely sharply rising real wages and the concomitant availability of dirt cheap petroleum. The instance of declining prices for fossil fuels during the most unprecedented period of economic growth is a unique feature in human history. Und da werden Menschen, die eher aus der Wirtschaftswissenschaft kommen, aufhorchen. Das Konzept relativer Preise, das hier versteckt ist, ist in der Wirtschaftsgeschichte eines der vertrauten und starken Argumente. Die Vorstellung ist, ich kann bestimmte Produkte generieren, indem ich unterschiedliche Produktionsfaktoren einsetze. Und manchmal kann ich eins durch das andere substituieren. Also ich kann auf menschliche Arbeitskraft setzen oder auf Energie. Das ist das Argument von Christian Pfister. Und die Relation zwischen diesen Produktionsfaktoren bestimmt, auf welchen Faktor sich ein Produzent stürzt. Und da passiert in der Nachkriegszeit was ganz Erstaunliches. Es fehlen ganz viele männliche Arbeitskräfte. Die fehlen nicht zufällig. Klar, das ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Fehlen in den industrialisierten Staaten ganz viele Arbeitskräfte. Damit steigen die Arbeitslöhne sehr deutlich. Gleichzeitig fallen die Energiekosten, weil man in diesem Zeitraum, insbesondere in den 40er Jahren, unfassbare Ölvorkommen, vor allem im arabischen Raum und dann fortfolgend auch in afrikanischen Staaten, entdeckt und ausbeuten kann. Die Infrastruktur ist da, die großen Unternehmen gibt es. Und ich will es nur an zwei Grafiken von Christian Pfister vorführen. Pfister hat mehr davon zusammengestellt, einfach um da mal mikroskopisch reinzuschauen. Links sehen Sie sowas wie eine indizierte Darstellung von Preisen für Arbeitskräfte, Treibstoffe, Maschinen und Dünger. Pfister hat die Preise 1948 auf den Index 100 gesetzt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen damit zur statistischen Darstellung vertraut ist. Da werden diese Kosten für alle vier Faktoren für ein bestimmtes Jahr gleichgezogen und dann schaut man sich die relative Veränderung an. Und die Arbeitskraft wird in der Schweiz rasant teurer nach 1948, während die Kosten für Treibstoffe, Maschinen und Dünger deutlich darunter bleiben. Wenn Sie Unternehmer sind, werden Sie mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn Sie immer noch auf Arbeitskräfte setzen. Das ist nicht vernünftig. Und rechts sieht man dann eine Grafik für Frankreich, fängt auch 1950, 1949 an, geht dann bis ungefähr heute. Die Linie oben ist der Brotpreis und der Brotpreis entwickelt sich parallel zu dem Arbeitskräftepreis für einen qualifizierten Facharbeiter in Frankreich direkt darunter. Die Kurven gehen einigermaßen parallel, aber deutlich darunter bleiben die Preiskurven für Benzin und für Strom. Und das hat Konsequenzen. Das bedeutet, Sie entscheiden sich für energieintensive Produktionsformen. Wenn Sie sich das also jetzt in diesem Modell anschauen, würden Sie sagen, okay, ich muss eine Entscheidung treffen und ich habe auf der einen Seite einen Mangel an arbeitsfähigen Männern, vor allem in den westlichen Industriestaaten, aber auch im gesamten sozialistischen Europa. Und auf der anderen Seite habe ich ein rasches Anwachsen günstig verfügbarer Primärenergieträger. Das ist vor allem Öl. Und dann kommt in der Folge auch noch Gas dazu. Das ist ein bisschen zeitlich versetzt. Und dann haben Sie natürlich eine Entscheidungssituation, in der Energie interessanter ist. Und jetzt kommt der wirtschaftshistorische Kniff. Der Nobelpreisträger Douglas North hat darauf aufmerksam gemacht, einer der Ökonomen, die sehr früh auch Kultur einbezogen haben, dass diese Veränderung relativer Preise sogar Geschmack und Kultur verändert. Nicht nur ein Entscheidungsverhalten eines Unternehmens, sondern sehr tief sich kulturell einschreibt. Fundamental changes in relative prices are the most important sources of change. Relative price changes alter the incentives of individuals in human interaction. It is clear that changing relative prices play some role in changes in taste. Some role heißt, er kann es nicht messen, er kann es nicht genau sagen, aber immerhin, es hat irgendeine Art von Einfluss und es wäre schön, da weiter drüber zu forschen. Das ist schon eine sehr alte Einsicht und ich halte sie für nachvollziehbar und richtig. Sie haben also ein rasantes Anwachsen des Volumens verfügbaren Öls und vielleicht das noch als Ergänzung, Öl ist nicht nur wichtig für eine energieintensive Produktion, und für Mobilität und Transport, sondern es ist zugleich auch ein Rohstoff. Ein Großteil der dann wachsenden Plastikproduktion geht auf Öl zurück, nicht die gesamte Plastikproduktion. Es ist vielleicht bekannt, dass zum Beispiel die DDR Plastik aus, vor allem aus Kohle, kohlebasiert erzeugt hat. Und das geht auch mit Gas. Aber das sind alles Primärenergieträger, die eben nicht nur Energie liefern, sondern auch als Rohstoffe zur Verfügung stehen für Kunststoffe, Plastik und für die Düngemittelproduktion. Dann merkt man, wie groß das Problem auf einmal wird, weil wir das alles brauchen. Und das addiert sich auch noch. Der klassische Ökonom würde sagen, Öl kann man doch durch Gas substituieren. Die relativen Preise, von denen der Frings spricht, das sind doch die Preise von Öl und Gas und Kohle. Und ich entscheide mich für Öl, wenn Öl relativ günstiger wird als Gas. Das addiert sich. Die eigentliche Substitution ist, dass ich Arbeitskraft ersetzen kann. Und das heißt, wir haben eben heute so ein Anwachsen aller Energieträger ab 1950. Also da ist nicht eins durch das andere ersetzt worden. Grob. Aber, und das ist ein Punkt, den Christian Pfister nicht aufgeworfen hat, diese Erklärung hat ein Politikdefizit. So wie Christian Pfister uns das erklärt, haben sich die relativen Preise irgendwie geändert, wieso auch immer, und dann haben Menschen gesagt, okay, dann nehme ich jetzt doch das mit dem Öl, lasse ich ein paar Arbeiter weg, nehme ich das mit dem Öl, ist ja günstiger. Und dann wirkt das so ein bisschen zufällig. Und ich glaube, dass die Geschichte, sagen wir mal, ein paar Jahre rückverlängert werden muss, damit man versteht, wie das in den 50er Jahren überhaupt so durchstarten kann. Und ich werde das auch nur anreißen können. David Painter, ein Historiker, fangen wir hiermit erstmal an, genau. Omitting energy as a production factor is the fatal flow of both traditional liberal and socialist economics. Also das heißt, Energie ist bisher als Produktionsfaktor dramatisch unterschätzt worden. Wie kommt jetzt die Energie da rein? David Painter sagt, das passiert mit dem Marshallplan. Das ist ein Historiker, der in Archiven des Kalten Krieges gearbeitet hat und sich gefragt hat, was leistet der Marshallplan? Und dem aufgefallen ist, und das ist schon eine Zeit lang her, und ich finde das tatsächlich wichtig, dass 10% des Volumens des Marshallplans zur Recovery der globalen Ökonomien auf Öl verwendet wurde. The sharp rise in oil prices after World War II was one of the most important factors in the deterioration of Europe's current dollar accounts between 1945 and 1948. In addition, more than 10% of the total aid extended under the Marshall Plan financed imports of dollar oil from US companies. Das heißt, ich versuche es mal zu übersetzen, Europa war kohlebasiert bis zum Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Kohle zum Problem. Es gab nicht genug Arbeitskräfte, den Punkt habe ich ja schon benannt. In England ging man in den späten 40er Jahren dazu über, Arbeitslose zur Arbeit in Kohleminen zu verpflichten, mit sozialen Unruhen, die dann sofort folgten, weil Kohle knapp war. Man hat das Vorkriegsniveau erstmal nicht erreichen können. Und die USA hatten Zugriff auf einen großen Teil des weltweiten Öls und konnten das auch liefern und konnten dafür sorgen, dass es ankommt und haben dann diverse Überlegungen angestellt, wie man jetzt mit dieser Herausforderung umgeht. Und ich versuche das mal zu übersetzen und ich hoffe, dass Sie das nicht als verschwörungstheoretisches Argument missverstehen, denn das ist es nicht. Es geht hier nicht um bösen Schurken. Die USA hatten damals 5 der 7 großen globalen Ölunternehmen, teilweise mit britischer, niederländischer Beteiligung. Diese 5 Unternehmen hatten die Kontrolle über 90% der globalen Ölvorkommen, die man damals kannte. Man war ja dabei, weitere zu entdecken. Und die Kontrolle über 90% des Handelsvolumens Öl und Zugriff auf 75% der Raffinerien. In Europa gab es davon nicht so arg viele. Und damit ging es auch darüber nachzudenken, wie man mit diesem rasant wachsenden Zugriff auf Öl umgeht. Der amerikanische Markt war gesättigt. Wo sollen die amerikanischen Unternehmen mit dem zusätzlichen Öl hin? Der amerikanische Markt hat das nicht mehr aufgenommen. Und eine Idee war, die europäischen Wirtschaften müssen sich erholen, das könnte doch ein Markt sein. Zugleich war es ein geostrategisches Problem. Also man sah, dass in Europa die Auseinandersetzung stattfindet zwischen den neuen Blöcken, USA und Sowjetunion. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass wir geostrategisch hier einen Fuß in die Tür bekommen? Wir stellen die europäischen Wirtschaften um auf Erdöl, partiell oder zu einem starken Anteil, und das liefern wir. Das führte in der Folge im Übrigen auch zu Konflikten, beispielsweise mit Italien. Es gab in Italien in den 60ern einen Minister, der sich vom US-amerikanischen Öl unabhängig machen wollte, mit der Sowjetunion verhandelte. Das gab Konflikte innerhalb der NATO. Am Ende ist nicht viel passiert und die Italiener haben dann tatsächlich auch noch sowjetisches Öl beziehen können. Es wiederholt sich in den 70ern so ein bisschen mit der sozialdemokratischen Politik, Gasimportverträge mit der Sowjetunion abzuschließen. Auch da war die NATO nicht begeistert, weil Energie immer auch eine geostrategische Frage ist. Auch das spielt sehr früh schon eine Rolle. Also der Marshallplan war sozusagen der Plan, mit dem schon in den späten 40ern in der wirtschaftlich schwierigen Situation Infrastrukturentscheidungen getroffen wurden. Und das war fertig, als die Preise in den 50er Jahren dann fielen. Und das will ich nochmal nur an Zahlen zeigen. Der Preisanstieg für ein Barrel Rohöl in den ersten Nachkriegsjahren, das war mehr als eine Verdopplung von $1 auf über $2 für ein Barrel Rohöl zwischen 1945 und 1948. Die europäischen Nachkriegsökonomien konnten das nicht alleine kaufen. Die hätten das nie sich leisten können. Danach, als die wichtigsten Entscheidungen gefallen sind, fällt auch noch der Preis von 79 D-Mark damals für eine Tonne Rohöl auf 12 D-Mark 10 Jahre später, 1960. Und dieser Preisverfall, der endet bekanntermaßen dann mit 1973, mit der Politik der OPEC und der OAPEC und so weiter. Aber das ist erstmal das, was dann in den 50er Jahren durchstartet. Das setzt aber die späten 40er voraus. Umgerechnet auf einen Facharbeiter in Westdeutschland, der kann sich 1950 ein Auto noch nicht unbedingt leisten, aber 1960 ist sein Lohn viel mehr wert. Also der kann mit nur einer Stunde Arbeit schon 10 Liter Benzin bezahlen. Und in diesem Zeitraum überholt die europäische Autoproduktion dann sogar die US-amerikanische. Ich habe Ihnen jetzt keine vollständige Erklärung angeboten. Ich habe nur ein paar Dinge angerissen, die verständlich machen sollen, was in den 50er Jahren sich verändert. Und diese Geschichte, wie gesagt, hat keinen Schurken, sondern alles daran ist nachvollziehbar. Und Sie hätten in diesen Situationen vielleicht ganz ähnlich gehandelt. Was machen wir jetzt daraus, aus dieser Geschichte? Erster Punkt, eine andere historische Erzählung der 1950er Jahre verändert unseren Blick auf unsere eigene Gegenwart, auf unsere eigenen Herausforderungen. Das will ich nur an ein paar Punkten deutlich machen. Wir haben zum einen diesen Konflikt, Wirtschaftswunder jäh oder Anthropozän, etwas finstere Geschichte. Im Grunde werden wir beide erzählen, denn die Wirtschaftswundergeschichte ist nicht falsch. So, wir werden sie nur vielleicht vollständiger oder anders erzählen, wenn wir neue und weitere Erzählungen daneben stellen können. Diese Geschichten haben keinen Helden, keinen Spannungsbogen, keinen gordischen Knoten, denn, das haben Sie vom Erklärungsmodell, denke ich, verstanden, da arbeiten immer heute ja Milliarden von Menschen in Millionen von Unternehmen, Staaten, Organisationen und so weiter an ganz vielen einzelnen kleinen Entscheidungen. Und im Aggregat passiert irgendwas, was keiner will. Das heißt, es gibt keinen gordischen Knoten, den man zerschlagen kann. Es gibt keinen Zaubermeister, der die Besen wieder zurück in die Ecke schickt. Dieses vorgestellte Erklärungsmodell ist eine Herausforderung. Es basiert explizit auf der Intentionalität menschlichen Handelns. Das ist uns vertraut. Wir erleben uns selbst als Menschen, die was wollen. Uns ist auch vertraut, dass dieses Handeln wirksam ist und Wirkungen hat. Die nicht intendierten Wirkungen sind das, was narrativ nicht so gut zu verarbeiten ist, weil wir nicht wissen, wie etwas sich zum Ergebnis aggregiert. Und darauf stellt auch Dipesh Chakrabarty ab, das Anthropozän war eine unbeabsichtigte Folge menschlicher Entscheidungen. Zu den unbequemen Eigenschaften der neuen Erzählung gehört auch, dass unser moderner Wohlstand damit offenbar auf etwas basiert, von dem wir nicht einfach wegkommen. Wir sind abhängig von energieintensiven Produktions- und Lebensweisen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, die Energieerzeugung umzustellen. Aber die Chance, die wir nicht haben, ist zu sagen, hier und heute zu entscheiden, wir lassen das mit der Energie, wir gehen wieder alle 70 Stunden die Woche arbeiten. Das würde, glaube ich, kaum jemand mitmachen. Das ist das, was es vorher gab. Das steht nicht zur Verfügung. Der Held ist auch nicht extern, sondern der Held in diesen Geschichten sind irgendwie ganz viele einzelne Menschen, die ganz viele kleine Entscheidungen treffen. Die sind trivial, die sind langweilig, alltäglich und irgendwie ergeben die keine tolle Geschichte. Und die Lösung ist politisch und sie ist aber als politische nicht kurzfristig wirksam und oft auch nur schwer vermittelbar. Also allein die Vorstellung, wir können an der einen Schraube was drehen und in 5 Jahren ernten wir dafür. Da werden schon viele Leute sagen, naja, 5 Jahre ist ein bisschen spät. Aber sie haben nicht mal die eine Schraube, sondern sie haben irgendwie Millionen von kleinen Schrauben und was das im Aggregat verändert, wenn sie an allen gleichzeitig drehen, wissen sie auch nicht. Aber, und das ist mir ein wichtiger Punkt, es ist tatsächlich eine politische Frage und es ist keine technische oder naturwissenschaftliche. Die naturwissenschaftliche Perspektive liefert den Befund, die sagt uns auch, wieso wir handeln müssen. Aber, und jetzt kommen 2 Historikerstimmen, die ich gerne zitieren möchte, das Problem ist politisch. Julia Adoniram Thomas von der Notre Dame University, Asienhistorikerin, Klimahistorikerin, sagt, in the end, climate change is not solely or even fundamentally a scientific and technological problem, but a political and social one. Das ist im Kern ein politisches und soziales Problem. Darauf hat auch Paul Sabin aufmerksam gemacht, Yale University, auch Energiehistoriker in einem energiehistorischen Aufsatz. Our energy system, also Klammer auf, is not neutral, wie er es nennt, embodies political power and social values as much as the latest engineering and science. Die Art, wie wir Energiesysteme und vieles andere strukturieren, die ist zu verhandeln, die ist politisch zu diskutieren, die ist nicht einfach so, wie sie ist, weil es die sinnvollste ist. Und damit wird uns das als Herausforderung eben auch zugänglich. Und da will ich auf einen Punkt kommen, der auch schon fast 100 Jahre alt ist. Der Ökonom John Hicks hat schon 1932 formuliert, wie man zu Innovationen kommt. Der Induced Innovation Hypothesis, und der sagt, a change in the relative prices, da ist das Argument wieder mit den relativen Preisen, a change in the relative prices of the factors of production is itself a spur to invention and to invention of a particular kind directed to economizing the use of a factor which has become relatively expensive. Das möchte ich an einem Beispiel deutlich machen, eines von vielen. Wir reden viel darüber, dass wir jetzt schon CO2 quasi bepreisen. Der ETS-Handel in Europa, demnächst der ETS-2-Handel, dann auch Gebäudeenergie, Öl wird teurer, Gas wird teurer. Und dann wird häufig legitimiert, dass wir das deshalb tun, weil wir damit Kosten, die die Emittenten verursachen, internalisieren, also zum Bestandteil ihrer Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Tatsächlich passiert noch viel mehr. Wenn wir die Preise dafür erhöhen und zugleich die Preise sinken für Innovationen, die keine Emissionen produzieren, dann wird sich die gesamte Innovationsrichtung eben in Richtung der emissionsfreien Innovation bewegen. Das ist das, was Hicks sagt, was auch prinzipiell nicht widerlegt ist bis heute. Das heißt, diese gesamte Preisbildungsfrage, nur als ein Beispiel von vielen, ist auch eine Frage von Technologierichtung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Sie mitnehmen können, wenn Sie im Gespräch in der Kneipe oder wo auch immer im Verein das Schlagwort Technologieoffenheit hören. Technologieoffenheit bringt erstmal gar nichts, sondern die Frage ist, in welche Richtung sich technologische Entwicklungen also bewegen. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit politischer Rahmensetzung. Das sollte man sich auch nicht nehmen lassen. Und das ist wirtschaftshistorisch auch durchaus valide. Gerade weil die entscheidenden Herausforderungen eben nicht technischer Natur sind. Wenn das so wäre, würde ich sagen, Sebastian Seifert, mach das, du bist Chemiker, du kannst das machen, fertig. Und ich mache dann, keine Ahnung, ich mache Geschichte des Ersten Weltkriegs, so fertig. Aber weil das eben nicht so ist, sondern weil diese Herausforderungen sozialökonomisch politisch sind, können wir HistorikerInnen vielleicht doch einen entscheidenden Beitrag leisten, einen neben vielen, also das direkt mit dazu zu sagen. Zum einen habe ich gesprochen über nicht intendierte Wirkungen und damit über Kontingenz. Wir wissen nicht, was herauskommt. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Handeln sein lassen, dass wir resignieren und sagen, gut, ist ja egal, was ich mache, ich weiß sowieso nicht, was im Aggregat, Logik der Aggregation, hinten rauskommt. Da kommt ja nie das raus, was ich will. Ich mache dann irgendwas Tolles und dann stehen wieder alle im Stau. Ne? Könnte ja sein. Also tue ich lieber nichts. Das ist nicht die Konsequenz, sondern ich glaube, es gibt ein ganzes Handlungsrepertoire. Sie können wählen gehen, jetzt am 23. Februar. Natürlich macht das einen Unterschied. Ich würde aber gerne einen Schritt weiter gehen. Ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier sind, eine demokratische Partei wählen. Sie können auch auf die Partei, die Sie wählen, zugehen und sagen, okay, ich bin bereit, euch meine Stimme zu geben, aber sagt mir doch, was ihr tut in diesem Bereich. Ne? Oder meinetwegen sagt mir auch, was ihr für die Rente macht, sagt mir auch, was ihr für innere Sicherheit macht. Aber hier will ich es auch wissen. Also man kann auch in die Kommunikation gehen und sagen, ich möchte mehr hören, egal welche der demokratischen Parteien Sie wählen. Sie können auf Ihre eigenen Geldanlagen achten. Ich weiß nicht, wer unter Ihnen die Möglichkeit hat, auf Geldanlagen zu achten. Das ist auch nicht gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt, aber Geld macht einen Unterschied. Also wo Geld hingeht, verändert eine Menge. Sie können sich vernetzen mit Menschen, die ähnlich denken und zusammen darüber nachdenken, was Sie tun können, was in Ihrer Reichweite ist. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, herauszufinden, wo meine Reichweite ist. Diese Geschichte hat keine Helden und Sie müssen keiner sein. Das ist der wichtige Punkt. Sie müssen die Welt nicht retten, sondern Sie haben vielleicht die Aufforderung, in Ihrer Reichweite, in dem, was Ihnen zur Verfügung steht, begründete Entscheidungen zu treffen. Und der letzte Punkt, der ist ein bisschen, geht schon deutlich darüber hinaus, versuchen Sie auf dem Weg auch solidarische Strukturen aufzubauen, weil ich glaube, die nächsten 20, 30 Jahre mit Entscheidungen und vielem anderen, die werden das brauchen. Also Gesellschaften werden das brauchen, dass sie Dinge miteinander verhandeln können, diskutieren können und dabei auch mal Fehler machen werden, zwingend Fehler machen werden. Und das geht mit solidarischen Strukturen, das geht nicht mit entsolidarisierten Gesellschaften. Das fliegt einem um die Ohren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man als Basis braucht, um in den anderen überhaupt wirksam zu werden. Und dann gibt es den letzten Punkt, der mir wichtig ist. Es galt mal als sogenannte gute alte deutsche Ingenieurskunst, redundant zu bauen. Das heißt, man hat Brücken so gebaut, dass sie viel mehr aushalten als das, was geplant ist. Also man rechnet mit, keine Ahnung, 30 Autos in 10 Minuten, man baut sie aber deutlich stärker. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir häufig diskutieren, dass wir genau die Lösungen bieten, die gerade reichen. Das ist mega effizient, aber es ist nicht resilient. Wenn es reißt, ist es kaputt. Und ich glaube, wir müssten anfangen, eben doch wieder redundant zu arbeiten, mehr zu tun als notwendig, um dann im Zweifelsfall, wenn was nicht funktioniert, noch eine Rückfalloption zu haben. Das hat auch Konsequenzen, ne? Das klingt jetzt alles so harmlos, aber ich glaube, damit fallen bestimmte Dinge auch weg, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist durchaus kontrovers, wenn ich das hier formuliere. Es gibt für das Anthropozän Großerklärungen, wie zum Beispiel Jason Moore mit dem Kapitalozän. Wir haben es also mit Folgen des Kapitalismus zu tun. Ich glaube, mit dem hier vorgestellten Erklärungsmodell klappt das nicht mehr. Also Großerklärungen dieser Art oder Timothy Mitchell, der Wechsel von Kohle zu Öl verändert das Arbeitsregime und so, und dann auf einmal hat man was völlig anderes in der Welt. Diese Großerklärungen funktionieren, glaube ich, nicht. Und bei dem Satz, den ich von ganz vielen Freitagsdemos in Mainz ja auch kenne, System Change, not Climate Change, bin ich tatsächlich auch skeptisch, weil mir bis heute nicht klar geworden ist, was das genau meint. Das ist mir zu global, zu unspezifisch und damit nicht hilfreich. Die Frage ist, in meinem Erklärungsmodell, was können wir ganz konkret tun? Und dabei wird nicht alles klappen. Es ist noch schlimmer, aber da komme ich gleich drauf. Ich will es einmal in mein Handeln übersetzen, damit Sie es nachvollziehen können. Ich bin ja in der Pflicht, wenn ich jetzt Dinge von Ihnen verlange, dann kann ich es für mich auch sagen, ich bin Historiker, ich bin damit tätig in Forschung und Lehre und da kann ich direkt an Sebastian Seifert anknüpfen. Du hast mehrfach gesagt, ich mache Polymerchemie auch für die Herausforderung der Gegenwart. Das kann ich auch tun, das können viele von uns hier an der Universität tun. Ein Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist das, was wir an der Uni häufig Outreach nennen, also das, was die Grenzen der Uni überschreitet. Wissenschaftskommunikation, das sind bei uns die Plattformen Clio 2.0 in den sozialen Medien und Clio auf die Ohren, das ist ein Podcast, eine Podcast-Reihe. Und in meinem Fall wäre es jetzt auch kommunalpolitisches Engagement. Aber das heißt nicht, dass es bei Ihnen auch stehen muss. Das ist nur ein Beispiel. Das kann bei Ihnen was völlig anderes sein. Ich versuche es nur mal runterzubrechen. Und an der Stelle würde ich gerne zumindest den Punkt Wissenschaftskommunikation kurz rausgreifen. Vielleicht sind hier Menschen, die sich inspirieren lassen. Vielleicht funktioniert das auch in anderen Fächern. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Und will es für uns mal exemplifizieren. Heute um 18 Uhr haben wir diesen Podcast released in der Podcast-Reihe Clio auf die Ohren. Das ist unsere. Die ist auf Spotify, Apple Podcast, YouTube Music und anderen Streaming-Plattformen zu finden. Und heute um 18 Uhr haben wir einen Podcast released mit dem Titel Zwischen Anthropozän und Wirtschaftswunder, wie wir uns die 1950er Jahre erzählen. Dieser Podcast erzählt, anders als ich das heute Abend mache, der ist von Thomas Glisch, der auch heute hier sitzt. Viele dieser Podcasts, fast alle inzwischen, sind studentisch. Und die dritte Staffel greift Natur-, Umwelt-, Klimathemen auf. Und das ist genau in dieser Reihe, in dem Fall in Gesprächen mit einem Geschichtsdidaktiker und einer Literaturwissenschaftlerin. Wie erzählen wir uns eigentlich diese 50er Jahre? Genau, das ist der Versuch, in Wissenschaftskommunikation zu gehen. Aber das ist alles nicht so ganz einfach. Wir brauchen Geschichten von uns selbst, die ohne ein einfaches Happy End auskommen. Es gibt kein durchschlagendes Ergebnis und so weiter. Wir brauchen also ein realitätskonformes Heldenbild. Herfried Münkler hat mal gesagt, wir leben im postheroischen Zeitalter. Ich glaube, das stimmt für diese Fragen. Wir müssen einfach ein realistisches Bild entwickeln. Dazu gehört, dass alles, was wir tun, auf ein schöner Scheitern hinausläuft. Es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, wenn wir jetzt irgendwie hier rausgehen und eine super Idee haben, dann wird das alles klappen. Sondern wir werden ganz viel versuchen, jeder in seiner Reichweite und was jemandem zur Verfügung steht. Und manches davon wird im Nachhinein, im Rückblick ein Fehler sein. So, das ist halt so. Wenn wir nichts tun, ist es auch ein Fehler. Wir kennen die Logik der Aggregation nicht. Ne? Aber schon jetzt passieren Dinge, die optimistisch stimmen. Ich habe ein positives Beispiel und ein düsteres mitgebracht. Phänomene, wo man sieht, dieser Komplex der nicht intendierten Wirkungen, der greift heute schon an manchen Stellen in der richtigen oder in der guten Art und Weise. Links sehen wir die Daten für das Anwachsen von Photovoltaik, den Anteil von elektromobilen Autos am Gesamtverkauf und Batterieverkäufe. Und die grauen Linien, die nach rechts führen, sind die permanent wiederholten Schätzungen, Kalkulationen des Internationalen Währungsfonds. Und der ist wirklich nicht blöd. Da arbeiten hochbezahlte Experten, die wirklich was drauf haben. Und die reale Entwicklung liegt immer deutlich über dem, was der IWF von Zeitpunkt zu Zeitpunkt geschätzt hat. So Phänomene gibt es noch mehr. Das sind nur drei, die jetzt das Rocky Mountain Institute, also ein liberaler Think Tank, zusammengestellt hat. Rechts sehen wir das düstere Beispiel. Die US-Versicherer, die Immobilien versichern, gehen inzwischen deutlich und spürbar dazu über, Immobilien in der südlichen Hälfte der US-amerikanischen Ostküste und zum Teil eben auch an der Westküste mit Versicherungsprämien zu belegen, die sich Menschen nicht mehr leisten können. Das heißt, Klimaanpassung findet da gezwungenermaßen schon statt, weil Menschen da einfach nicht mehr bauen können. Und das hat zu tun mit Hurricanes an der Ostküste, aber nicht nur. Es hat auch mit einem ansteigenden Meeresspiegel zu tun, jetzt schon, weil diese Küste über weite Strecken sehr flach ist und das Wasser sehr weit reinrollen kann. Wenn es also 10 Zentimeter steigt im Mittel, heißt das, es steigt vielleicht einen Meter, wenn das Wasser hochgeht. Und damit sind Immobilien heute schon partiell nicht mehr bewohnbar und auch nicht versicherbar. Und auch das hat Konsequenzen. Die großen Rückversicherer in Europa, München, Munich Re und Swiss Re, sind ja schon lange dabei, das für Europa eben auch durchzurechnen. Gut, Wandel ist nicht zu vermeiden, weil er historisch normal ist, aber er ist zu gestalten. Das wäre das eine Fazit. Aber wenn wir die in Friday for Future-Kontexten übliche Frage stellen, ist dieser Wandel schnell genug? Dann ist die Frage falsch gestellt. Sie kann nur binär beantwortet werden mit Ja und Nein. Und wir werden sie immer mit Nein beantworten, weil der Wandel nie schnell genug ist. Wir können keine Situation herbeiführen, in der wir sie mit Ja beantworten. Ich glaube, dass wir die Frage ändern müssen. Geht der Wandel mehr oder weniger in eine gute Richtung? Wäre die Frage, die sich aus dem heute vorgestellten Konzept ableiten lassen würde. Und wie die Geschichtsdidaktiker Philipp Bernhard und Susanne Popp ausgeführt haben, auch da stellen sich nicht nur Fragen der Emissionsvermeidung und der Anpassung, sondern auch der Gerechtigkeit. Konkrete historische Ursachen und Verantwortlichkeiten für die gegenwärtige Umweltkrise sind ihnen zufolge differenziert zu analysieren, um damit auch Fragen der historischen Gerechtigkeit zu diskutieren. Lasst uns anfangen, nützt ja nichts. Vielen Dank.
Sagt der Historiker Andreas Frings von der Universität Mainz in seinem Vortrag mit dem Titel »How did we end up here? Eine historische Perspektive auf das Durcheinander«. Er hat ihn am 6. Januar 2025 gehalten an der Uni Mainz. Ihr findet im Hörsaal bei uns auch einen anderen sehr, sehr anschaulichen Vortrag aus dieser Mainzer Reihe namens »Voices for Climate«. Der Chemiker Carsten Streeb beschreibt und erklärt darin, was so toll und so simpel ist am Energieträger Wasserstoff und was die Produktion davon so verdammt kompliziert macht.
Wasserelektrolyse ist echt simpel. Ich habe mir vorhin hier noch die Batterie geklaut. Das ist eine ganz klassische, wie Sie alle kennen, 9-Volt-Block-Batterie. Wer Wasserelektrolyse daheim machen will, kauft sich so eine Batterie und nimmt ein Glas Wasser, haut einen Esslöffel Kochsalz rein und schmeißt die Batterie rein. Und Sie werden sehen, an den beiden Polen werden Gasbläschen aufsteigen. Sie können an den Elektroden unterscheiden, was für ein Gas sich da bildet. Sie sehen das nämlich super. Sauerstoff hat eine viel höhere Anhaftung an Elektrodenoberflächen als Wasserstoff. Der Wasserstoff blubbert Ihnen immer als ganz kleine Bläschen runter, Champagner-ähnlich. Der Sauerstoff, Sie sehen das, der will überhaupt nicht weg. Der ist tatsächlich auch die größere, problematischere Seite. Der bleibt wirklich an den Elektrodenoberflächen als große Gasblasen kleben. Und das ist wirklich großtechnisch ein großes Problem.
Ihr findet diesen Vortrag online im Hörsaal, beispielsweise in der Deutschlandfunk-App. Habt vielen Dank für euer Interesse heute. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.